Und dann habe ich gepostet, okay, bin ich dafür, fordere ich Pferde in der KVB. Ich fühle mich ja eh als Oberbürgermeisterin, wir haben ja 100% Frauenquote in der Partei, also ich fühle mich als Oberbürgermeisterin der Herzen sowieso. Nee, make Ports Ports again. Einerseits fordern wir, dass Ports Ports wieder wird und dadurch Köln halt keine Millionenstadt mehr ist und die ihr eigenes Ding machen können. Aber andererseits, wenn es dann kurz davor ist, dann umarmen wir die und kuscheln die zu Tode und streuen da Glasperlen aus und so. Deswegen sage ich auch Verweilgebot für den Brüsseler Platz.
Talk mit K. Mit Sarah Brasak.
Hallo und herzlich willkommen in die Wohngemeinschaft zu den Blind Auditions vor der Kölner Kommunalwahl. Die Hütte ist voll, das freut uns sehr. Ich bin Sarah Brasak, stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger und ich freue mich sehr darüber, dass ich diesen Live-Podcast heute Abend mit einer Stimme bestreite, die in Köln alle kennen und nicht nur mit einer Stimme, sondern auch halt mit einem Menschen. Bitte begrüßt mit einem maximal freundlichen Applaus meinen Co-Moderator Basti Kampmann von Casala.
Vielen Dank, aber das möchte ich erstmal zurückgeben und bitte nochmal einen sehr warmen Applaus für Sarah Brasak, die stellvertretende Chefredakteurin vom Kölner Stadtanzeiger. Und jetzt geht es ja hier weder um uns beide noch um Musik, sondern wir wollen über Politik reden. Das ist auch für uns beide zusammen auf jeden Fall was Neues. Wir sind auch sehr gespannt und ein bisschen aufgeregt. Am 14.09. ist die Wahl zum neuen Oberbürgermeister oder neuen Oberbürgermeisterin der Stadt Köln. Und 13 Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich. Wie viele davon man jetzt schon wirklich kennt? Ich kannte vor der Recherche noch nicht wirklich viele, wirklich, außer dem jetzt ersten Gast. Und es ist aber umso spannender, finden wir, einfach mal nachzufragen, wer sind die Menschen, was wollen sie, was haben sie für Pläne mit der Stadt? Und deshalb haben wir diese Blind Auditions jetzt einfach mal hier losgetreten.
Genau, und wir haben einen ersten Gast am Start und für den haben wir direkt eine Ausnahme gemacht. Es wird auch die einzige Ausnahme bleiben, denn eigentlich sieht ja das Prinzip unserer Blind Auditions vor, dass jeweils zwei OB-Kandidaten zum Duell aufeinandertreffen. Die wissen auch vorher nicht, auf wen sie da treffen. Und das Publikum weiß auch nicht, wer vorher kommt, also spannend, spannend. Aber dieser OB-Kandidat hier neben uns, der läuft ja für die Satirepartei, die Partei ein bisschen außer Konkurrenz. Da geht es jetzt keinesfalls um Bevorzugung, wenn wir den allein platzieren, sondern auch um eine Abwägung. Wie will man jemanden, der in seinem Wahlprogramm freie Sicht auf den Kölner Dom vom gesamten Planet Erde aus verspricht oder aber Stadtreinigung mit Glitzer, mit jemandem zusammensetzen, der etwas realistischere, aber dann vielleicht doch etwas spaßbefreitere Forderungen hat?
Ja, gut, okay, ich sag mal, Glitzer in der Stadtreinigung, das ist jetzt auch ein bisschen unfair, ne? Also das ist ja schon ein Wettbewerbsvorteil. Aber über Fairness, da sprechen wir vielleicht später nochmal. Jetzt erstmal einen herzlichen Applaus für unseren ersten Gast, Dr. Marc Benecke. Du bist, das betonst du auch, der einzige der Menschen, die Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin werden wollen, die einen Doktortitel haben. Das ist korrekt, oder?
Ich betone das nicht, aber der steht halt vor meinem Namen manchmal. Oft genug steht er allerdings auch nicht davor. Hier in Köln gab es auch schon mal voll das Debakel. Da war dann mein Name zu groß gedruckt und wir hatten ganz früh schon das beim Wahlamt eingereicht. Dann stand ich oben, dann haben die anderen Parteien dafür gesorgt, dass alle also Zettel wieder eingestampft wurden. Kein Scheiß. Also das mit dem Doktor und dem Großschreiben, das scheint ein Riesending zu sein. Richtig. Aber es liegt nicht an mir. Also.
Ich habe den dezenten Hinweis aber schon irgendwo entdeckt. Also,
ja? Ja, ja. Achso, aber dann machen das meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht wahr? Die auf der Straße die schönen Plakate aufhängen und euch mit Informationen versorgen.
Aber was auch kolportiert wird oder du auch selber sagst, ist dann der Spitzname Marki? Ist das korrekt?
Sagt meine Mutter, ja.
Die nennt sich Marki?
Meine Mutter sagt Marki. Sie möchte übrigens, um das direkt hier mal rauszunehmen, sie möchte, dass ich nicht Bürgermeister werde. Ein flammender Appell ist bei TikTok zu sehen, wie meine Mutter wünscht, dass ich nicht Bürgermeister werde, weil sie weiß, O-Ton, sie weiß nicht, wie sie es den Nachbarn erklären soll. Hat sie selber gesagt. Also da bist, und die sagt Marki. Ansonsten ist er Marquito, weil in Kolumbien und in ein paar lateinamerikanischen Ländern verkleinern die Leute das gerne, weil ich mich halt immer wie ein Idiot benehme, aus deren Sicht. Und dann so wie kleiner Marc, musste das jetzt wieder sein, so Marquito, ja, das gibt's schon mal. Oder Marki Mark ist im Internet auch häufiger zu finden. Da gab es früher mal einen Sänger oder irgendwas.
Ich wollte nämlich gerade darauf hinaus, ob du vielleicht die Happy People oder United, die ganzen Songs aus den 90ern, der ist auch ungefähr dein Baujahr, ob es da irgendwie eine.
Das ist so wahrscheinlich Marc Wahlberg, der jetzt Schauspieler ist.
Absolut.
Ne? Ja, da weißt du wahrscheinlich, jetzt ernst gemeint, da weißt du wahrscheinlich mehr drüber, nicht wegen dem Alter, sondern wegen, alle so schweigen im Raum, also, sondern weil ich die Musik nicht kenne. Aber ich habe ihn mal in so einem Film gesehen, ich glaube, da ist so ein animierter Bär. Und da passieren so sexuelle Dinge.
Ja, Ted, super Film.
Ja, Ted, ja. Voilà, das ist er doch, ne?
Ja, aber nicht wegen den sexuellen Dingen.
Marky Mark.
Das ist einfach sehr witzig.
Also diese, ja, die sind in Umlauf, diese Namen, ja.
Bitte sehen Sie es mir nach. Ich sage jetzt nicht Marky Mark, sondern ich sage ganz streng Herr Benecke, denn ich werde auch alle anderen OB-Kandidatinnen und Kandidaten siezen. Da mache ich dann auch keine Ausnahme, aber jeder auf der Bühne kann das ja halten, wie er lustig ist. Bevor wir
kannst auch Levin Jung sagen oder sowas.
Ja, mein Kölsch ist leider ausbaufähig.
Ach
aber
so,
ja.
Bist du gar nicht Kölnerin?
Nee, aber es geht, ja, das vertiefen wir dann später nachher bei einem Bierchen vielleicht.
Aber da sieht's
aber jetzt
uns
geht's
auch,
erstmal, ne? Da sieht man uns auch, aber jetzt geht es erstmal um Sie, ehe wir über Politik sprechen und natürlich die OB-Kandidatur. Es soll natürlich erstmal auch ein bisschen darum gehen, Leben, Werk und Wirkung des Marc Benecke zu beleuchten, weil man kann jetzt auch nicht davon ausgehen, dass jeder Marc Benecke kennt und jede. Deswegen kommen wir zu den harten biografischen Fakten. Sie sind 55 Jahre alt, bitte korrigieren, wenn was falsch ist. Sie haben sehr bald Geburtstag, nämlich am 27. August, sind 1970 in Rosenheim geboren und 1973 nach Zollstock gezogen, beziehungsweise gezogen worden von ihren Eltern. Das sind ja über die A3 immerhin 648 Kilometer zwischen Oberbayern und Köln-Süd. Dafür muss man sich ja bewusst entscheiden. Wie kam es denn dazu?
Ich will jetzt den O-Ton meiner Mutter nicht sagen, aber ich glaube, sie hatte Gründe, die Heimat zu verlassen und mein sozialer Vater kommt ja aus der Region. So kam das. Es war aber kein großes Gezerre oder so, das war eigentlich sehr nett. Ich meine, jeder weiß, dass der hier sitzt und jede in Köln anzukommen ist ja nicht schwierig. Also hoffe ich mal zumindest, dass sich das nicht so stark geändert hat und deswegen... Also über das mit der Autobahn weiß ich nicht, weil ich habe noch nie in meinem Leben einen Führerschein gehabt. A3 ist wohl eine Autobahn, vermute ich mal, aber die Entfernung kann ich jetzt nicht prüfen. Aber ansonsten war das kein Ding. Also ich mag allerdings immer noch Brezen. Also meine Frau weiß das, jedes Mal, wenn wir in München am Hauptbahnhof umsteigen müssen, muss ich mir natürlich sofort riesige Brezen kaufen und sowas. Das ist noch übrig geblieben.
Aufgewachsen in Zollstock, dann Nippes, heute Südstadt. Bitte knappe Charakteristika der jeweiligen Fädel und Ihr Verhältnis dazu?
Knapp. ich habe vorhin für den WDR, habe ich vorhin am Neumarkt ein Interview gegeben, da sollte ich in 30 Sekunden sagen, was ich zu Verkehr, Wohnen und Sicherheit in Köln ändere. In 30 Sekunden. Und dann haben die hinterher gesagt, jetzt, waren nur 12 Sekunden. Ich so, ja, sehen Sie, geht doch.
Also 30 Sekunden für jedes Fädel sind erlaubt.
Zollstock war damals einerseits graues Nachkriegsviertel mit lauter Genossenschaftswohnungen sehr gut, preiswerter, guter Wohnraum, wo man dann aber auch mal selber den Teppich legen muss, mal selber den Wasserhahn reparieren muss, nicht so mimimi, der Vermieter, das muss man dann halt auch mal selber machen, ist ja auch nicht so schlimm, finde ich. Und gleichzeitig gab es noch sehr viele alte Frauen, weil die Männer alle tot waren. Also als ich klein war, waren die Männer aus dem Krieg alle tot, ja, vom Krieg, und die haben dann häufig nicht geheiratet und so, und das war im Nachhinein sehr eindrucksvoll. Dann Nippes, das war damals sozusagen, da waren hauptsächlich Menschen aus dem, was für uns jetzt hier aus Köln, wo wir sagen Türken sind, was auch immer das in Wirklichkeit ist, die haben mich da durchgefüttert mit Linsensuppe und Fladenbrot. Das war sehr gut. Und in der Südstadt, ja gut, das ist halt jetzt in letzter Zeit zu einem sehr interessanten Viertel geworden, weil die Studierenden rein und raus wandern. Das ist sehr interessant. Also die bleiben nur ganz kurz da. Dann gibt es die Leute, die sehr lange da waren. Die verschwinden jetzt natürlich so langsam. Und es gibt halt das größte akzeptierende Trinkgeheim vermutlich Europas dort. Also der Jupp aus dem, jetzt kennen jetzt noch die Älteren, du kennst das aus BAP, das fantastische. Glaubst du, Casala könnte das Intro spielen von Jupp? Dieses Gitarren-Intro, das ist unglaublich.
Technisch cool. Bestimmt.
Ja? Aber wirklich? Ich habe noch nie jemanden gefunden, der das spielen konnte. Ich will das einmal im Leben live hören. Und,
vertiefen wir auch nachher an der Bar. Ja.
Ist so ein Trinker, der Jupp, der halt den Leuten von seinem Quatsch aus seinem Leben erzählt, also der hat diese alkoholbedingte den Gehirnabbau, und die laufen da auch alle rum und es ist alles bunt gemischt und sind halt alles wie so Dörfer.
Was haben die Lehrer über Sie gesagt in der Schule?
Wir haben uns sehr gut verstanden. Also das ist total crazy. Also meine Grundschullehrerin, mit der habe ich neulich noch geschrieben, sie will allerdings nicht nach TikTok, weil sie sagt, sie erinnert sich nicht mehr so genau an alles von früher. Ist ja klar, ist von was her. Das war aber interessant, weil daneben war noch die alte Volksbadeanstalt, weil natürlich, es gab natürlich keine Bäder und Toiletten ursprünglich früher da. Und da ist man dann in die Volksbadeanstalt gegangen. Das fanden wir immer so ein bisschen schreck. Dann
wir reden jetzt über Zollstock noch.
Zollstock. Mhm. Dann gab es da eine Sonderschule, alles neben der Schule. Und ich wusste gar nicht, was das sein soll. Die waren in der Pause im Monat zusammen. Also das war alles total friedlich. Auch später hier am Ring, am Humboldt-Gymnasium. Da habe ich neulich noch einen Vortrag gehalten. Und dann sind sogar noch welche von den alten Lehrern gekommen. Und das, also ich weiß jetzt nicht, was die Lehrer im Einzelnen sagen und Lehrerinnen, aber wir haben uns alle, die Schüler, Schülerinnen, Lehrer, Lehrerinnen, wirklich extrem gut verstanden. Es gab nur ganz seltene Ausnahmen mit irgendwelchen älteren Schülern, die mal so politisch ein Exempel statuieren wollten und dann wollten die Lehrer das auch machen und so weiter, aber das war absolute Ausnahme. Also 99,9% der Schulzeit hier in Köln war wirklich genau das, was ihr draußen im Klo am Poster hängen habt, wirklich Liebe und Frieden und Diversität. Ohne Scheiß. Ohne, dass das ein Label hatte, das wusste gar keiner. Ich habe das erst Jahrzehnte später gemerkt, dass das da stattgefunden hat. Und dass es das woanders nicht gibt, das habe ich in New York gemerkt. New York angeblich super tolerant, da hab ich, das war zwischendurch in dieser Nippeser Zeit, da habe ich im Institut für Rechtsmedizin gearbeitet, als Biologe. Und da habe ich mal gemerkt, wie das ist, wenn die Leute nur so aufgesetzte Toleranz haben, aber keine Akzeptanz. Und das ist hier in Köln schon anders. Also wer sich über Köln beschwert, viel Spaß woanders.
Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Wahlkampfslogan.
Ja, ich habe auch schon gesagt, weil ich immer gefragt werde, am Neumarkt ist es so dreckig und die Obdachlosen und am Brüsseler Platz, dann habe ich gesagt, ja, dann zieh doch ins Tessin, dann lass doch die Kölner in Köln sein und dann können die anderen ja da in ihre reichen Enklaven gehen.
Du bist nicht weggezogen, du hast Abi hier gemacht und bist dann an die Uni Köln gegangen und da hast du, wenn ich das auch da, wenn du korrigierst uns, einen bunten Strauß, studiert Germanistik, Psychologie und Theaterwissenschaften. Stimmt das soweit?
Ja, also ich war eingeschrieben für, damals konnte man noch studieren, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, Magister. Mhm. Das war Psychologie, Film, Fernsehen, Theaterwissenschaften und Germanistik, genau. Und als Diplomstudiengang war ich für Biologie eingeschrieben, ja, ist korrekt.
Aber du wusstest, als du angefangen hast, auch noch nicht so ganz genau, wo es hingehen soll, oder?
Ich kannte niemanden, der studiert hat. Das heißt, ich bin mit dem Rad da einfach hingefahren an die Uni und bin dann einfach irgendwo in die Seminare rein. Das war auch total abgespaced. Ich will jetzt nicht erzählen, was ich da alles gesehen habe. Das war unfassbar. Also ich bin da rein, also so, weißt du, so mit Wettgel, Scheitel und gestreiftem Hemd und so. Das muss aufgefallen sein, aber niemand hat eine Silbe gesagt. Also auch super kleine Seminare im Philosophikum, ne? Und das war super lustig. Und da habe ich sofort gesehen, was ich nicht will. Nämlich diese geistwissenschaftlichen Sachen und bei den Biologen und Biologinnen war es lustig. Da haben die es gab früher noch Hutablagen, also unter dem alten Hörsaal waren Regale in so einem Raum und da konnte man seine Hüte in den 50er, 60er Jahren ablegen. Und auch die Studierenden hatten Hüte auf und die in der Hutablage war dann immer Party. Und damit war das entschieden und dann bin ich Biologe geworden. Wirklich, es war wirklich genau so. Also das eine war total dröge und ätzend und das andere war halt nett und lustig, fertig.
Aber es schien ja eine gute Entscheidung gewesen zu sein. Das mit Summa Cum Laude, ich habe kein Latein, aber es ist auf jeden Fall eine gute Note.
Ja, das war meine Doktorarbeit, ja.
Ja, also ja, genau, da hast du auf jeden Fall, ne, über genetische Fingerabdrücke hast du promoviert. Brauchen jetzt, glaube ich, vielleicht keine ganze Abhandlung, aber vielleicht für einen Sechsjährigen kurz, was das ist.
Bist du wirklich der Papa von deinem Kind?
Ja, das ist auch gut. Aber du hast das ja professionalisiert. Also was hat dich daran fasziniert, das in irgendeiner Art und Weise dann auch zu nutzen, um in der Forensik zu arbeiten?
Also das Ganze habe ich im Institut für Rechtsmedizin am Melaten-Gürtel hinter Melaten-Friedhof gemacht, die Doktorarbeit. Das heißt, ich bin Doktor Rerum Medicinalium, eine Mischung aus Naturwissenschaftler und Medizinwissenschaftler. Also wenn du wehes Knie hast, kann ich nichts machen. Wenn es verfault ist oder so, dann kann ich was machen. Also das Knie.
Okay, dann, das könnte als gesetzlich Versicherter ja durchaus dann auch...
Das wäre auch ein Slogan, das wäre auch ein Oberbürgermeister-Slogan, wenn ihr Knie verfault ist. Ah, jetzt, das war's schon, ja, keine Wahl. Aber meine Mutter wird froh sein. Nee, das war einfach total spannend. Also genetische Fingerabdrücke sind 1984, 85 zuerst erfunden, wenn man so will, worden von Alec Jeffries in England, nicht in den USA. Und das ist dann sehr, sehr schnell nach Köln tatsächlich. Also Köln, Münster, das waren die ersten Institute, die das gemacht haben. Da hat man dann diese Vaterschaftstests gemacht. Das brachte viel Geld für die Institutsdirektoren. Und dann kam natürlich sofort die Kriminalistik. Ne? Von wem ist die Zigarettenkippe? Von wem ist das Blut, Sperma, Speichel, Haare, Urin? Dann war auch schon sehr früh hier in Köln, gab es dann auch mal eine Dreifachvergewaltigung, wo man auseinanderrechnen musste, von wem welches Sperma ist, was schon sehr, sehr schwierig war durch genetische Fingerabdrücke. Und meine Chefin, die dann später die Chefin der Erbgutabteilung New York war, wo ich dann hingegangen bin, im Institut für Rechtsmedizin, die hat halt seelenruhig durch alles durchgesteuert, später auch durch World Trade Center, als die beiden Türme zusammengestürzt sind, hat die immer durchgesteuert und hat immer die Erbgutsachen gemacht. Und das fand ich super eindrucksvoll, wie breit die Anwendung ist, aber dass man da auch so, ich weiß jetzt nicht, ob das ein doofes Beispiel ist, aber es gibt doch diese Wirbelstürme und in der Mitte soll es doch ruhig sein, ne? Ja, und du sitzt sozusagen mitten im Wirbelsturm und bitte nicht reingehen, ich weiß nicht, ob es da wirklich ruhig ist, aber so kommt mir das halt vor. Also du kannst in Ruhe alles betrachten, ungestört, kannst du messen, zählen, anstatt zu quatschen und zu glauben und zu meinen und zu denken und zu hoffen und zu sowas. Also das macht mir einfach Spaß. Mhm.
Es gab ja auch natürlich einen oder anderen Fall, durch den du dann natürlich auch prominent geworden bist. Ich sag mal, in Köln gab es den Fall von der älteren Dame, wo du anhand von toten Fliegen im Prinzip dann ja herausgefunden hast, was passiert ist. Vielleicht ganz kurz, wie muss man sich das vorstellen? Wurdest du, da wirst du irgendwo hingerufen, um den Tatort auch zu inspizieren? Ist das so sehr, darf man sich das so wie Tatort vorstellen oder ist es dann doch viel, sagen wir mal, bürokratischer?
Wie die Serie? Die Serie kenne ich nicht. Ich
ja, nie oder wie, sagen wir mal, ein Fernsehkriminalfilm.
Ja, ich gucke kein Fern, ich hasse das. Ich
oder Kriminalromane.
Noch nie einen Tatort geguckt?
Nee, ich lese auch keine Romane. Ich habe auch noch nie mal im Tatort. Ich bin so Erklärbär in so einer Serie, heißt Medical Detectives, habe ich auch noch nie gesehen.
Ganz kurz, was machst du denn zur Zerstreuung dann, wenn du gar nichts...
Schlafen. Das finde ich optimal. Oder was mache ich noch gerne zur Zerstreuung, Häschen? Ich frage mal gerade meine Frau. TikTok neuerdings, stimmt. Von heute Abend schneide ich einen TikTok zum Beispiel. Ja, das ist, aber ich weiß nicht, ob das Zerstreuung ist. Nee, das ist tatsächlich so gewesen. Damals war das Polizeipräsidium noch am Weidmarkt. Und wir kannten uns alle. Also wir waren ja unten in so einem alten Teil des Instituts für Rechtsmedizin. Wir waren ja die Biologen. Das ist so wie, ich weiß nicht, gibt es bei euch sowas wie so die schäbigste Band, wo man nicht hingeht oder so, ja? Also wo man echt so, nee, noch nicht mal aus Scheiß, noch nicht mal besoffen. So irgendwie.
Nein, sowas gibt es nicht.
Sowas gibt es nicht. Also die Band und das sind die Biologen bei den Medizinern. Die Biologen sind so wie, was machen die eigentlich? Komm, wir setzen die unten in den Raum. Wir haben nur, das ist kein Witz, es war alles Sperrmüll von der Uni. Also die hatten so ein Sperrmülllager. Da haben wir uns den Sperrmüll abgeholt, außer die Geräte natürlich. Wir saßen wirklich auf quietschenden Sesseln, das war alles abgeplatzt und so. Und da waren aber auch die Leichen. Und deswegen, also natürlich nicht bei uns im Zimmer, sondern am Ende des Gangs. Und da ist die Polizei ist dann rübergekommen. Dadurch ein sehr, sehr enges Verhältnis zur Polizei entstanden. Und dann waren wir ganz oft bei der Polizei. Das darf ich jetzt leider nicht genau erzählen, aber die haben jeden Nachmittag haben die auch schon mal einen Kölsch getrunken. Oder
das hast du jetzt schon sehr genau erzählt.
Verdammt! Aber ihr erzählt
aber doch
ja
nicht im Dienst.
Ihr erzählt ja nicht weiter, ne? Im Dienst natürlich nicht. Und dann dadurch war aber ultra absolutes Vertrauen. Also da war, was in diesem Raum gesagt wird, ist in diesem Raum gesagt worden, Ende. Die Fotos, die wir hier in dem Raum gemeinsam angeguckt haben, um zu gucken, ob man da was machen kann oder nicht, die haben wir hier in dem Raum angeguckt, Ende. Wenn die Tür zugeht und du rausgehst, ist vorbei. Und so kam das, dass das dann auch einfach funktioniert hat, dass die Polizei mich oft, sehr, sehr oft, auch meine Mitarbeiterin damals, die Saskia, angerufen hat, auch zu irgendwelchen irren Zeiten, die arbeiten ja nachts und morgens, die Polizisten, ne? Wahnsinn für uns, war es natürlich, kannten wir nicht. Und dann haben die einfach gesagt, komm mal vorbei. Nee, wirklich, als Biologe, so what? 6 Uhr morgens? Hä? Bin ich ins Bett gegangen? Und dann sind wir raus und haben tatsächlich dann einfach wir wussten auch nicht genau, wonach gesucht wird, die Polizei auch nicht, haben gesagt, guck erstmal, auch bei Blutspuren machen wir das genauso bis heute. Aber mittlerweile mache ich eher super schwierige Nachuntersuchungen. Das hieß früher mal Obergutachten, idiotisches Wort, aber das heißt, ich gucke dann also, entweder mache ich Ausbildungen, also ich trainiere die Studierenden, das machen wir sehr oft, jetzt sehr viel mit Massengräbern, Völkermord, Sexualdelikte und so und sonst halt bei der Polizei einfach so, pass auf, so sehen Insekten aus, die uns für uns interessant sind, ihr braucht nichts darüber wissen, Hauptsache ihr wisst, dass die für uns interessant sein können, sammelt die mal so und so ein, nicht in Formaldehyd schmeißen, da werden die steinhart, sondern halt in Brennspiritus, den kriegt ihr an jeder Tankstelle und so weiter, das ist so ganz hemdsärmlich, fertig.
Obergutachten, Oberbürgermeister, da zeichnet sich ja so eine Linie ab.
Plag, Obers.
Bevor wir Richtung Köln und dann auch Richtung Politik abbiegen, möchte ich noch auf eine Episode hinweisen bezüglich Leben, Werk und Wirkung. Sie haben nämlich etliche Jahre gesungen und das haben Sie natürlich mit Basti Kampmann gemeinsam, zwar in der Schlager-Punk-Band Die Blonden Burschen. Künstlername, also Ihr Künstlername Belcanto Bene. Wenn Sie jetzt hier bei den Blind Auditions schon sind und außer Konkurrenz laufen, können Sie wenigstens einen Ihrer größten Hits kurz ansingen?
Könnte ich vielleicht mal versuchen, ich schäme mich jetzt allerdings ein bisschen dem Profimusiker. Es gibt übrigens sehr viele sehr gute neue Stücke mit super geilen, also wirklich ultra geilen Videos, die wir teilweise auch als One-Shot drehen. Das ist also super schwierig, ne? Also das hört sich einfach an, 3,5 Minuten genauestens auf die Sekunde choreografiert irgendwo zu sein. Aber das ist wirklich ultra schwierig für alle Beteiligten, besonders für den, der die schwebende Kamera hat. Keine Drohne, sondern in der Hand. Und das ist mit Bianca Stücker. Könnt ihr mal googeln. Die sind wirklich super. Allerdings äußerst finster, ist alles Gothic. Und jetzt muss ich mir gerade überlegen, was nehmen wir denn vielleicht von Becker Klein? Also vielleicht ein Rap-Anteil, wir haben auch so kleine, wenn ich sage, deine Brötchen sind wie Pflastersteine, dann nur deshalb, weil ich über meinen Zasser weine oder irgendwie sowas, also ist jetzt schon was her. Und so ging das, dass ich jetzt nur so eine Rap-Einlage, das handelt vom Bäcker Klein, den gab es damals wirklich, wenn man Richtung Weiden gefahren ist und die Brötchen schmecken wie Pflastersteine. Und das wäre jetzt mal ein kurzer Auszug. Also ich stelle dir aber ein, weil du gesagt hast, du hast sie nicht gefunden. Ich werde die Songs einstellen.
Ja.
Wir hatten auch mal so eine CD, aber die hört natürlich heute keiner mehr, dann mache ich es mal digital.
Ja, es gibt ja einige interessante, also der Titel Melatenfriedhof würde mich auf jeden Fall interessieren.
Ja, Holz von Ikea ist auch geil, das ist von den Beatles angelehnt, das Norwegian Wood, ne? Also Holz von Ikea kann ich empfehlen, das ist wirklich äußerst lustig. Ich stelle sie ein, ja.
Kölsche Musik, gibt es da Favoriten?
Kasala geht natürlich nicht. Ich bin alt. Wirklich, das ist jetzt wirklich peinlich. Aber ich kann, sobald ich stimmungsvoll und launisch werde, singe ich natürlich den Räuber also unser Labor ist über so eine Holzhandlung und die kennen das schon, ne? Der mag schon wieder, oh Gott, ne? Und ja, das sind dann eher so ältere Sachen. Wie gesagt, der ist kein Karnevalslied, aber Kölsch, du hast ja nach Kölscher Musik gefragt. Den Jupp finde ich absolut spektakulär. Auch Müsli Man, so erkennt jetzt keiner mehr hier im Raum. Das sind so ältere, Also das sind so.
Das ist eine Politveranstaltung.
Achso, verstehe.
Gebildetes Publikum.
Sehen aber jung aus. Also, ihr seht jung aus. Also deswegen, ich kann bis zu einem gewissen Zeitpunkt alles mitsingen. Früher, als ich noch Freundinnen und Freunde vom Kölner Karneval überzeugen wollte, so aus Schwaben und dergleichen mehr, habe ich denen auch vorher die Lieder zum Lernen gegeben und so. Also ich bin ganz schlimm, ja.
Wir müssen dann mal über die Stadt sprechen, in der Sie OB werden wollen. Wie würden Sie den Kölner Karneval einem Außerirdischen erklären?
Ganz ehrlich gesagt, mach, was du willst, aber das, was du machst, dann mach es halt auch und nicht hinterher rumheulen oder so, ne? Also,
du haust einen Wahlspruch nach dem anderen aus.
Ja, also, unser Labor ist ja in der Severinstraße, ne? Und da ist es nur wenige Meter bis vorne zur Straße und die aus der Holzhandlung haben früher einfach immer so durch Zufall ihren LKW direkt da geparkt und dann durfte man also da drauf, wenn man wollte, dann hatte man natürlich erste Reihe vom Rosenmontagszug, aber wir gehen jetzt von der Partei Die Partei, gehen wir halt auch immer mit und deswegen ist natürlich in den letzten Jahren ist der Karneval für mich, also im CSC jetzt, den wir dann so karnevalisieren, gehen wir mit und auch bei anderen Umzügen und Treffen und Veranstaltungen oder wenn irgendwo eine Demo ist und so. Deswegen mischt sich das für mich, weil ich mittlerweile eigentlich wirklich gesehen habe, dass weltweit unser Kölscher Karneval echt eine Besonderheit ist. Das hat mit dem Karneval der Kulturen in Berlin nichts zu tun, soll ja auch nicht. Also das wollen die Berliner und Berlinerinnen ja auch nicht. Aber auch mit keiner anderen Karnevalsveranstaltung, also auch nicht so wie lateinamerikanischer Karneval. Die ersten Labors für genetische Fingerabdrücke da aufgebaut und für Insekten auf Leichen. Und dann haben die auch immer gesagt, ja, Makito, du kommst doch aus so einer fröhlichen Stadt, erzählst du immer, ne, dann feier jetzt mit uns und sing mit uns. Und ich so, nee, Leute, das ist wirklich anders, bitte nicht böse sein und so. Also es ist echt sowas Weltkulturerbiges, aber nicht sowas Piefiges, Langweiliges, Versteinertes, Zurückgewandtes, sondern es ist was sich zum Glück wandelt. Siehst auch an den Bands, das soll heute jetzt nicht das Thema sein, aber da könnte man einen eigenen Podcast mal zumachen. Aber eigentlich ist das gut, dass sich das verändert und eben nicht einfach nur bei einem gewissen erprobten Repertoire bleibt. Also ich find's echt extrem eindrucksvoll.
Drei Dinge, für die Sie Köln lieben?
Ich hätte jetzt Blutwurstgörlchen oder Leckerwärtchen gesagt, aber
absolut erlaubt.
Das
kenne ich irgendwoher, aber ja, gerne.
Hat ja die vegane Fleischerei auf in Ehrenfeld, also sagen wir vegane Blutwurst.
Alkoholfreies Kölsch.
Nee, Leitungswasser, genau. Das Wasser von Köln ist gut, genau. Also schönes Glas Leitungswasser. Wir trinken wirklich nur Kölner Leitungswasser, meine Frau und ich, kein Witz. Also tatsächlich so. Und lecker Mädche, Jungs oder was auch immer. Oder wir haben ja auch die Aufkleber, ist mir auch egal. Save the Bees. Also das ist mir jetzt Gender und Geschlecht und so, das ist uns in der Partei alles egal. Also lecker Mädche sind dann alle Menschen, die lecker sind, ja. Und lecker sein möchten.
Lieber in einer dreckigen Stadt mit angenehmen Leuten als in einer blitzsauberen mit unangenehmen Leuten, haben Sie jüngst gesagt. Das klingt natürlich total charmant, aber ich meine, wenn man jetzt so OB-Kandidat ist, dieser Anspruch, dass man eine saubere Stadt mit angenehmen Leuten hat, wäre ja auch was, oder?
Habe ich nicht gesehen. Also bisher ist es so, Gentrifizierung, wir sind ja jetzt hier sozusagen im belgischen Viertel, dann in der Südstadt ist es noch ein bisschen anders, weil da noch ein paar Verordnungen gelten. Aber ich habe viele Gentrifizierungen gesehen in Soho, in London. Das ist wirklich, wer in den letzten 5 Jahren nicht da war, das ist original Disneyland jetzt. Aber nicht mit den üblichen Dingern, also eben nicht von Walt Disney, sondern halt so ein britisches Disneyland. Horror. Dann, als ich in New York gewohnt habe, ich in East Village gewohnt. Das konnte man nicht gentrifizieren, zum Glück. Aber Chelsea zum Beispiel. Und es ist immer derselbe Ablauf, der auch hier jetzt, deswegen sage ich auch Verweilgebot für den Brüsseler Platz, es ist immer dasselbe. Die Leute, jedes Mal, ich kann gar nicht genug Leitungswasser trinken, wie ich kotzen möchte. Wirklich. Das ist also wirklich, erst kommen die Leute, wollen es ein bisschen cool, weil da die Künstler sind, dann auf einmal wird es ihnen zu laut, dann auf einmal kommt der Anruf bei der Polizei, dann kommt der Lärmschutz, bla bla bla. Das heißt, ich habe noch keine Stadt gesehen, die sauber und in einem umfassenden, toleranten, akzeptierenden, freundlichen, lustigen, coolen, lebenswerten Sinne cool war. Tut mir leid, es geht halt nicht. Dafür gibt es zu viele Experimente, die wir auf dem Planeten Erde gesehen haben. Ich könnte jetzt noch sehr viele andere Städte aufzählen. Es geht nicht, weil die Menschen einfach, sobald sie erstmal in dieses, so, jetzt habe ich meine Eigentumswohnung und mein Gott, ja, ich bin jetzt ja halt 10 Jahre älter und ich saufe und feiere nicht mehr, dann dürfen die da draußen das aber auch nicht. Das ist scheinbar irgendeine Gesetzmäßigkeit von den Idioten und dann kannst du nichts gegen machen. Und deswegen lieber eine schmutzige Stadt mit netten Leuten, ist tatsächlich so.
Sag mal, da hast du mit Köln auf jeden Fall genau die richtige Stadt ausgesucht.
Danke an meine Eltern an dieser Stelle, genau, haben sie richtig gemacht. Ja.
Ich
finde Köln übrigens überhaupt nicht so dreckig. Also jetzt muss ich leider kurz mal was Ernstes sagen. Aber ich hab zum Beispiel in Arequipa und in Bogota habe ich neben den Favelas oder den Slums gewohnt. In der University of the Philippines in Diliman hat die Uni gesagt, okay, weißt du was, scheiß drauf, die Leute dürfen hier auf dem Unigelände campen. Ich habe Leute gesehen, Massen von Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe und damals noch Bier getrunken habe, als ich noch Alkohol getrunken habe und so weiter, die hatten noch nicht mal sich eine Hütte gebastelt, sondern die haben sich einfach 2 oder 3 oder 5 Steine genommen und ein Blech, habe ich jetzt neuerdings auch in Deutschland schon gesehen, und einfach nur als reinen Regen- und Sonnenschutz, also das ist einfach nur noch so, weiß ich nicht, vielleicht einen halben Meter hoch oder so. Und wer denkt, dass Köln strukturkaputt wäre, oder heute steht auch in der Express, die KVB ist nicht pünktlich und so weiter, dann so, mein Gott, ey, warst du schon mal in irgendeiner anderen Stadt, die wirklich strukturschwach ist? Also wirklich, wir reden hier, auch wenn das Kölner, Kölnerinnen nicht hören wollen, aber wir reden hier von Jammern nicht auf hohem Niveau, sondern sozusagen Jammern im Himmelreich. Also echt, also das könnte ich direkt mal machen, als Kölner Oberbürgermeister, paar Reisen nach Osteuropa zum Beispiel, in Rumänien, das ärmste Land, wo man um ein Beispiel zu sagen, da geht man zur Post und sagt, wo ist der Briefkasten, und B, ich hätte gerne eine Quittung. Dann sagen die, Briefkasten, keine Ahnung, da draußen. Dann sagen wir, ja, aber der ist doch halb auseinandergefallen, da fällt der Brief hier wieder raus. Dann sagen die, ist nicht mein Problem. Und dann sage ich, ja, okay, was ist mit der Quittung? Dann sagen die, hier gibt es keine Quittung. Dann habe ich gesagt, ich brauche aber eine Quittung. Dann nehmen die einen Kuli, reißen ein Stück Papier ab vor deinen Augen, schreiben die Zahl da drauf, dann sagen die, Wiedersehen. Das ist strukturschwach. Das ist, wenn kein Geld mehr da ist und überhaupt nichts mehr funktioniert.
Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ein Perspektive. Die Perspektive ist natürlich die entscheidende, ne? Von wo man auf wo blickt. Aber jetzt bist du ja schon tatsächlich politisch geworden. Und dann möchte ich gerne eine kurze Frage zum aktuellen Wahlprogramm deiner Partei stellen. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Vielleicht kannst du es kurz erklären.
Welchen Teil davon?
Leckeier.
Das ist, glaube ich, Leckeier ist, glaube ich, kein Wahlprogramm. Also wenn ich es richtig verstanden habe. Ein Slogan, genau. Also es ist, also bei der Partei, das wissen jetzt vielleicht nicht alle so, wir machen das schon sehr lange. Wir sind ja im Europaparlament, wir waren ja auch im Bundestag und so weiter und so weiter. Wir sind in super, super vielen Stadtparlamenten in ganz Deutschland, von Nord bis Süd, West bis Ost und so. Und was sich bei der Partei durchgesetzt hat, war, dass wir gesagt haben, weißt du was, bevor wir uns lange Gedanken machen und sich wieder morgen irgendwas ändert, wir teilen einfach Leerplakate aus, da können wir was draufschreiben. Zum Beispiel bewirbt sich ja ein Kandidat offenbar in Köln, entweder für den oder als Oberbürgermeister, der hat so, das sieht aus wie ein Cowboyhut, und der sagt, man soll die Seilbahnen ausbauen. So. Und dann habe ich, kann man ja machen. Und dann bin ich heute mit dem Rad zur Post gefahren, an der Hohen Pforte, und dann hat halt irgendwer von der Partei, hat sich halt ein Edding genommen und so ein Leerplakat und hat dann drüber geschrieben, Pferde in der KVB. Weil Seilbahn, Cowboyhut. Und ich so, okay, es ist sehr weit hergeholt, aber es ist auch sehr lustig. Und dann habe ich gepostet, okay, bin ich dafür, fordere ich Pferde in der KVB. Und so ist das halt. Und das Leckeier passt wahrscheinlich immer als Antwort auf irgendein Poster oder Plakat, wo halt irgendwas Seltsames draufsteht. Aber das wird vorher nicht abgesprochen. Also jeder und jede kann machen, was sie will. Deswegen, also nur weil ich der Chef bin, heißt das nicht, dass irgendwer mit mir redet. Ne?
Ich würde gerne kurz nochmal politische Bildung einschieben, weil genauso wenig wie vielleicht alle wissen, wer Marc Benecke ist, wissen vielleicht auch nicht alle, was es mit dieser Partei, die Partei auf sich hat. Und ich gehe mal zurück zur Ursuppe. 2004 ist die nämlich gegründet worden, und zwar von Redakteuren des Satiremagazins Titanic. Und die haben dann die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und Basisdemokratische Initiative, kurz die Partei, gegründet.
Sehr gut, sehr gut.
Warum sind Sie dann dazu gestoßen und wann? Und was war so das Motiv? Also ich meine, Tierschutz leben Sie als Veganer. War es die Elitenförderung, die Sie besonders angesprochen hat? Als Doktor? Oder?
Der Martin war im Gebäude 9 in Deutz, also auf der Schelsig, und hat da irgendeine Veranstaltung gemacht. Also früher war das alles noch wirklich unfassbar dreckig. Und hier wären wir niemals reingekommen. Ne? Also wir sind wirklich in irgendwelche echt Löcher, die seit 20 Jahren nicht saniert wurden. Und da waren wir im Gebäude 9 schon froh, ne? Da lief das schon. Wer schon mal da war, weiß, wie das da ist. Also ist schon mal crisp. Und da bin ich hingegangen und habe gesagt, ich möchte gerne Gesundheitsminister werden, ne? weil ich einen schnellen Aufstieg mir da erhofft habe. Und dann hat er gesagt, ja, kannst ja mal mit den Kölnern reden. Dann haben wir uns hier im Brauhaus getroffen und die haben gesagt, nee, Gesundheitsminister ist schon vergeben. Werd doch Wissenschaftsminister oder so, oder umgekehrt. Umgekehrt war es. Und dann habe ich gesagt, prima, das ist gut, welchen Wahlkreis kriege ich denn dafür? Und dann haben sie mir vom Kollegen Lauterbach den Wahlkreis gegeben drüben. Dann habe ich mir gedacht, oh prima, das passt. Und dann haben wir halt direkt so einen Gesundheitswahlkampf gemacht, also das Studio von
Von welchem Jahr reden wir?
Oh, das ist ewig her, also ganz am Anfang. Die Bilder sind immer noch im Netz. Dann war unser Wahlkampfbüro, war Tattoo Dieter, direkt am Wiener Platz. Das ist das älteste Tattoo-Studio, vielleicht sogar in Deutschland. Tattoo Dieter, der hat also große Teile meines Körpers verschönert, und seine Frau, die Anke. Und da war unser Wahlkampfbüro. Tattoo Dieter mussten wir auch was versprechen damals. Der hat gesagt, er möchte gerne Außenminister werden. Begründung, weil er reist gerne und er ist korrupt. Dann habe ich gesagt, ja. Ich gesagt, ja, das machen wir. Also das Versprechen steht auch noch, falls der Dieter zuhört und die Anke. Und so ist das dann immer weiter in immer höhere Gefilde gestiegen. Also wir haben dann auch zum Beispiel im Chorweiler, in der Frittenbude haben wir einmal großen Wahlkampf gemacht. Da man lernt auch wirklich, jetzt ernst gemeint, man lernt total viel. Zum Beispiel auf der Schelsig oder auch im Chorweiler und so weiter. Die ganzen Menschen, die so die, weißt du, so die großkopferten und besseren Menschen, so, die denken so, da sind die verarmten Menschen aus anderen Ländern und Migranten und Migrantinnen und was weiß ich was. Die finden die Partei super. Wir haben, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Fritten spendiert bekommen, wie in dem Wahlkampf, weil wir immer in den Dönerbuden haben wir dann die Wahlkampfzentrale gehabt und die fanden das super. Ich war total weggeflasht. Ne? Also warum, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, wir wollen es ja nicht zu sehr ausweiten, aber ich habe da Spaß dran gefunden. Ich habe gesehen, dass sie angeblich, weiß ich nicht, also die tatsächlich unsichtbaren Menschen, dass sie einfach, wenn man einfach mal hingeht, dass sie voll dabei sind, also dass sie voll cool sind.
Kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Hier ist Sarah Brasak, stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger. Wir berichten in der gedruckten Ausgabe oder im E-Paper des Kölner Stadtanzeiger sowie auf ksda.de täglich intensiv über alles Wichtige, was in Köln passiert. Aber natürlich auch in der Region, Deutschland und der Welt. Dieser Podcast ist für Sie kostenfrei hörbar. Deshalb freuen wir uns, wenn Sie unseren Lokaljournalismus und die Arbeit der Redaktion mit einem Abo unterstützen. Alle Infos dazu finden Sie unter ksda.de/abo oder für das rein digitale Abonnement unter ksda.de/plus. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Bevor der Basti jetzt weiter ins Wahlprogramm guckt, mache ich noch kurz weiter Wikipedia. Und nur um zu sagen, dass Sie ja seit 2010 NRW-Landesvorsitzender sind von die Partei. Und dass sich die Kölner Partei dann auch 2015 gegründet hat, so jedenfalls der Gründungsmythos in einer schäbigen Kölschkneipe auf der Schelsig. Und Sie sind ja dann unmittelbar darauf, 2015, als Kölner OB-Kandidat nominiert worden und sind dann bei der Wahl tatsächlich hinter Henriette Reker und Jochen Ott auf Platz 3 gelandet als OB-Kandidat mit 7,2% der Stimmen. Bei der Wahl 2020 haben sie sich dann nicht aufgestellt, ne? Aber dafür kam doch dann die Partei in den Stadtrat,
ja, richtig,
zum ersten Mal.
Doch, ich habe mich aufgestellt, wir hatten auch alle Stimmen und so, aber einer der Menschen aus einer benachbarten Stadt, die ich hier nicht nennen möchte, in der ich aber kürzlich eine Flasche Kölnisch Wasser auf die Straße gegossen habe, damit die auch mal gut riechen da in dieser Nachbarstadt, der hat vergessen, das Formular abzuschicken. Also so ist das passiert. Macht aber eigentlich gar nichts, weil ich fühle mich ja eh als Oberbürgermeister oder als Oberbürgermeisterin, wir haben ja 100% Frauenquote in der Partei, also ich fühle mich als Oberbürgermeisterin der Herzen sowieso. Da sind so Formulare und weißt du sowas, das spielt da gar keine Rolle dabei.
Jetzt hast du ja auch, sagen wir mal, Forderungen oder Visionen für die Stadt. Zum Beispiel eine dritte Domspitze, um da Wohnapartments zu bauen, um die Wohnungsnot auch in Köln zu lösen. Oder die Oper abreißen, einfach direkt wieder.
Nein, in den Grundzustand zurücksanieren.
Oder so, ja, also natürlich.
Das mit dem Domspitzen stimmt übrigens nicht ganz. Das war die Kölner, da sieht man mal wieder, die hören nicht richtig zu. Ich war in Ulm, habe einen TikTok gemacht und sage, wir verkaufen einen Turm des Kölner Domes, so wie in Ulm. Das Ulmer Münster hat nämlich nur einen Dom. Und das ist dann, bis es dann in Köln angekommen ist, stille Post war so wie, ja, wir bauen drei Spitzen auf den Dom. Was sie gar nicht wissen, ist, dass der vorige Dombaumeister hat sowieso schon einen dritten Turm draufgebaut. Also mit die Kölner, die sind halt verrückt. Aber die Originalforderung ist, einen Turm des Domes verkaufen, damit die Stadt saniert wird.
Ich glaube, da hat irgendjemand gesagt, das können wir in Köln nicht bekannt machen, dass der einen Dom verkaufen will, eine Spitze verkaufen will. Dann machen wir lieber eine dritte dazu.
Werden wir sehen, am Tag nach der Wahl werde ich mit dem Dombaumeister eine Führung durch den Dom machen, da frage ich ihn direkt mal.
Die Sache ist, das wirst du wahrscheinlich oder die Partei nicht gerne hören, aber so satirisch überspitzt ihr Sachen macht, ihr sprecht ja Themen an, die wirklich auch in irgendeiner Art und Weise angesprochen gehören. Aber trotzdem machst du ja, oder deine Mutter vor allen Dingen, Anti-Wahlkampf für dich. Könnte man eher so sagen als Wahlkampf, aber wie würdest du das selber bezeichnen?
Nö, das ist schon Wahlkampf. Also hier vorne, das verteile ich auch gleich. Wir haben alles Mögliche. Also wir haben zum Beispiel, man darf ja Journalisten und Journalistinnen nicht bestechen.
Ich bin keiner.
Genau, du bist keiner. Das ist zum Beispiel eine 50-Euro-Note mit meinem Gesicht drauf. Das ist das sogenannte Parteigeld. Dann haben wir für Europa, haben wir dann mit Martin Sonneborn, der im Europaparlament für uns sitzt, haben wir dann auch noch Geld. Wir haben wie die schon genannten Aufkleber. Mein Lieblingsaufkleber ist derzeit Anwohner Nerven. Den kleben wir immer vorne am Brüsseler Platz. Kleben wir den reichlich überall hin. Dann haben wir Beschwerdekärtchen mit einer Telefonnummer. Könnt ihr gleich auch machen, wo man sich beschweren kann. Die schon genannten Sticker und dann aus dem letzten Wahlkampf auch noch Fürchtet euch nicht. Der ist erstaunlich beliebt geworden. Das sollte eigentlich eher humorvoll gemeint sein. Aber wie sich herausstellte, haben die Menschen tatsächlich Befürchtungen und brauchen jemanden, der ihnen das sagt. Dieser silbrige, wir haben ja eigentlich graue Polyesteranzüge von einer großen Kette, die es schon sehr lange in Deutschland gibt. Und den habe ich im Ruhrgebiet bei so einem Laden für türkische Hochzeitskleidung gekauft, also so ein Polyesteranzug. Und der passte offenbar. Und das hat sich so jetzt durchgesetzt, also über die Jahre. Also insofern ist das schon echter Wahlkampf. Wir haben auch Kullis, könnt ihr auch gleich noch haben und so weiter. Da steht zum Beispiel drauf hier, Dr. Marc Benecke, ich will, was du willst. So. Also deswegen, das ist schon echter harter Wahlkampf.
Ich bin auf jeden Fall, finde ich sehr beeindruckend. Es gibt aber auch noch, es findet demnächst noch eine Podiumsdiskussion statt zum Thema Make Ports Great Again.
Ja, ja. Make Ports Ports Again.
Make Ports Ports Again, natürlich.
Sorry.
Ist das jetzt nur ein Gag oder sollte Ports wirklich eigenständig sein? Weil es ist ja eh, was genau steckt denn dahinter?
Also als ich den Kollegen getroffen habe, das war beim diesjährigen Cologne Pride oder Christopher Street Day, also Cologne Pride, lief der mir in die Arme und verkündete das. Dann habe ich gesagt, da habe ich tatsächlich den Satz gesagt, den man sonst nicht sagt, ist das jetzt ernst oder Spaß? Und war nicht rauszukriegen. Und dann habe ich auch mit einigen Leuten aus Ports geredet und die haben tatsächlich so separatistische Bewegungen, so wie Schottland zu England. Aber es ist halt so eine Hassliebe. Also genauso wie Schottland sich niemals von England trennen wird, alleine schon, weil der König ja dann auch immer so ein Kilt trägt und die schottische Fahne hisst. So, ich denke, so machen wir das auch. Also wir, wie so ein Ping-Pong-Spiel. Also wir, einerseits fordern wir, dass Ports Ports wieder wird und dadurch Köln halt keine Millionenstadt mehr ist und die ihr eigenes Ding machen können. Aber andererseits, wenn es dann kurz davor ist, dann umarmen wir die und kuscheln die zu Tode und streuen da Glasperlen aus und so. Also das ist einfach so eine Art, ja, wie soll ich sagen, so eine kranke Liebe, würde ich das nennen.
Die toxische Beziehung, ja.
Nee, das ist zu viel gesagt. Das ist mehr Liebe als toxisch, ja.
Wir eröffnen die Kategorie der heiße Stuhl. Die anderen Kandidaten sind ja im Kreuzduell und duellieren sich gegenseitig. Das geht ja hier nicht, deswegen müssen wir das schwere Kreuzfeuer öffnen. Das soll hier auch nicht nur ein Kuschel-Podcast werden. Vielleicht zu Tode kuscheln, wie Sie eben gesagt haben, wir gucken mal. Der Kölner Vizeparteichef, den gibt es nämlich auch hier in Köln, der heißt Aaron von Krüdener. Und der hat jetzt im Wahlkampf gesagt, wir sind bereit, allen enttäuschten Hoffnungen ein Zuhause zu geben. Das würde ja die AfD vermutlich genauso für sich reklamieren. Nur vielleicht ein bisschen weniger poetisch und mit anderen Absichten. Ist die Partei für Protestwähler die bunte Alternative zur AfD?
Habe ich schon gesehen. Ich habe mir mal einmal bei irgendeiner von unseren Wahlen, habe ich mir die Stadt Köln, gibt Mikroauswertungen raus. Da kannst du wirklich sehr genau sehen, wer wo was gewählt hat. Also es ist tatsächlich so, dass wir da auch ProtestwählerInnen haben, aber anders als man denken würde. Da sind wir nämlich wieder bei den unsichtbaren Menschen. Also wir haben festgestellt, dass in den Stadtteilen, wo sehr viele unsichtbare Menschen leben, die also keinen Zugang zu guter Bildung haben, die keine Journalisten und Journalistinnen kennen, die niemanden anrufen können, die niemanden um Hilfe bitten können, die kein Geld für einen Anwalt, den sie selber bezahlen, oder eine Anwältin haben. Und da haben wir tatsächlich gesehen, dass sehr mikrogenau die dann tatsächlich Partei wählen, weil natürlich kein normaler Mensch will natürlich AfD wählen. Und so ist da schon was Wahres dran, auf jeden Fall. Uns persönlich ist aber egal. Also Hauptsache, wir werden gewählt.
Die Frage ist natürlich trotzdem, was genau bekommen diese enttäuschten Hoffnungen dann von ihrer Partei? Also wo hört die Pointe auf und wo fängt der Ernst an?
Es gibt keine Pointe, so würde ich sagen. Die Leute im Kölner Rat haben mich maßlos überrascht. Also der Aaron wird wahrscheinlich auch auf Platz 1 jetzt einziehen in den Rat bei der diesmaligen Wahl. Die haben mich irre überrascht. Also die machen so eine Entwicklung durch. Das ist so ein bisschen wie so ein, so ein Durchlauferhitzer, ja, die Partei. Also die meisten Leute gehen so nach 2 Jahren raus und haben gelernt, okay, man kann ja wirklich sich irgendwo in Gremien einbringen. Die existieren ja. Meine Stimme hat wirklich eine Bedeutung. Ich kann wirklich in der Bezirksvertretung was machen. Es gibt wirklich Bürger- und Bürgerinnenbeteiligung. Das wissen die meisten Leute überhaupt nicht und haben es vor allen Dingen noch nie erlebt. So, und dann sagen die, okay, alles klar, und dann machen die halt irgendwas. Ne? In einem Betrieb oder bei einer politischen Partei oder auch bei uns. Und die da bleiben, die machen einfach wirklich eine krasse Persönlichkeitsentwicklung durch, muss ich wirklich sagen. Insbesondere, was jetzt Klima angeht. Ne? Also ich bin ja derjenige, der immer sagt, nee, ich esse hier von euch nichts, ne? von dem, was ihr da habt. Ich finde es auch nicht lustig, dass ihr hier Tierprodukte habt. Da kann ich weder drüber schmunzeln noch sonst was. Ich finde auch die Witze mit den Kanada-Gänsen, die auf den Parteiplakaten sind, nicht lustig zum Beispiel. Und dann werden die tatsächlich die einzigen im Rat, das habe ich aber auch schon oft von Journalisten und Journalistinnen gehört, auch von Printmedien hier in Köln, die wirklich was Vernünftiges am Ende machen. Besonders nehmen wir mal den Tunnel. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber man könnte Köln völlig problemlos zu einer führenden Klimastadt machen, so wie Barcelona, Paris und so weiter. Und da fehlt aber auch nur das erste Staubkorn des Willens fehlt da schon. Und die Parteien sind tatsächlich zu meiner Verblüffung, ich hätte das nicht gedacht, sind immer diejenigen, die sich am fairsten und am ehrlichsten und am aufrichtigsten und am modernsten verhalten. Also so gesehen würde ich sagen, kriegen die Enttäuschten dann zumindest mal ehrliche Ehrlichkeit und nicht nur verlogenen, korrupten Scheiß.
Aber trotzdem weiß ja kein Mensch, für was werden die sich dann im Stadtrat einsetzen. Also ist es dann das Klima oder ist es was anderes? Also warum sollte man die Partei wählen, wenn man jetzt nicht denkt, mehr Glitzer für Köln ist die Lösung?
Ja, ich verstehe. Ja, da hast du recht. Dazu gibt es eine Leitlinie, die unser größter Vorsitzender Martin Sonneborn richtig rausgegeben hat. Die lautet, das ist eine Regel für alle Menschen, die in egal welcher Sorte Parlament sitzen für uns, sei kein Arschloch und mach ab und zu mal einen guten Witz. Und tatsächlich, und ich muss sagen, ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich das mal ein bisschen ausbauen sollte, aber am Ende habe ich gedacht, nee, es stimmt. Also, ich würde unter Arschloch zählen, besonders bei Politikerinnen, vor allem dieses Verlogene, ständig Angepasste. Da gibt es ein ganz neues, super geiles Video von so einem jungen Menschen bei TikTok und ist auch jetzt schon in anderen Medien in den letzten Tagen gekommen, wo der Stoiber mit seinen ganzen Lügen einfach konfrontiert wird. Und der benimmt sich, ich will jetzt den Begriff nicht sagen, aber ich kenne solche Leute, die ich sonst nur im kriminalistischen, kriminellen Bereich treffe. Der bleibt total freundlich, der bleibt total charmant und jede einzelne Lüge ist bewiesen durch Kameraaufzeichnungen, die er offiziell, also wissend, keine heimlichen, gemacht hat. Und dann hat er das exakte Gegenteil von dem gesagt, was er da sagt. Und dann sagt er so irgendwas Nettes, Charmantes und lügt einfach. Also das ist zum Beispiel, sei kein Arschloch. Das zweite ist, nur weil ich persönliches Interesse daran habe, ich höre nach 2 auf, keine Sorge, nur weil ich ein persönliches Interesse daran habe, heißt es immer noch nicht, dass ich mit der Mehrheit stimmen muss. Weil das sind 2 Gründe, es nicht zu tun und nicht 2 Gründe, es zu tun und so weiter. Und die Erfahrung habe ich, wie gesagt, zu meinem Erstaunen mit den Kölner Ratsleuten von der Partei gemacht.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, du hast Edmund Stoiber genannt als Beispiel. Omnipräsentes Beispiel für genau dasselbe Verhalten wäre ja unser Freund auf der anderen Seite des großen Teiches, der das ja auch, der kann das ja auch wirklich sehr, sehr Weltklasse. Aber was er auch sehr Weltklasse kann, ist, oder zumindest wenn es nicht so traurig wäre, seine Politik ist ja auch eigentlich eine komplette Realsatire und Comedy eigentlich. Also wenn einem vor 10 Jahren, auf einem anderen Niveau, aber wenn er vor 10 Jahren einer erzählt hat, was der alles macht und wie er es produziert, das sieht ja wirklich teilweise die South Park-Folge aus, über die er sich beschwert. Genauso wirkt es ja eigentlich, aber trotzdem ist es ja eine ernsthafte und mit Konsequenzen behaftete Politik. Inwiefern hat das nicht dann sozusagen den Ansatz der Partei, mit Realsatire die Politik in irgendeiner Art und Weise ja auch, also irgendwie ein Schlaglicht drauf zu werfen, dann doch schon überholt? Weil eigentlich ist ja genau, diese Realsatire findet ja leider nur in schlecht schon gerade statt.
Also bei uns ist das so, wir machen Satire, wenn du das so nennen willst, oder wie auch immer, da kann man jeden Begriff für benutzen, ja nur so lange, bis die Entscheidung fällt. Also die Entscheidungen werden ja vernünftig getroffen. Also ich sage mal ein Beispiel, ganz ernst, wo zum Beispiel, wo ich sogar den Martin noch mal überzeugen muss, im Europaparlament. Der Martin hatte sich in der ersten Legislaturperiode vorgenommen, immer nur entweder ja oder nein durch Zufall, da sind so Knöpfe, die drücken auf Knöpfe, die Abgeordneten, um zu wählen, zu drücken. Und dann ging es aber darum, ob die Stelle für Kaninchen vergrößert werden soll. Dann habe ich gesagt, Martin, wenn du da aus Scheiße einfach ja oder nein drückst, dann gibt es echt Beef. Ne? Und da war er eigentlich unbeugsam und hat gesagt, come on, ne? Sozusagen. Aber da habe ich gesagt, nee. Also wenn es jetzt, da geht es um echte Lebewesen, fertig. Und was die Politik in den Ländern, die jetzt faschistisch werden, angeht, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Die machen das ja nach einem Playbook und denen ist egal, ob das satirisch wirkt oder nicht, sondern es war am Anfang so, dass man dachte, das hätte satirische Komponenten, aber hat es ja gar nicht. Also ich habe ja früher in den USA gearbeitet und war auch gerade mit meiner Frau bei der Tagung in Baltimore, eine der super liberalen Städte, wo ein sehr junger, 40 Jahre alter, dunkelhäutiger Bürgermeister ist und so weiter. Und das muss man wirklich nochmal unterscheiden. Also etwas, was wie Realsatire wirkt, aber in Wirklichkeit Faschismus ist, das ist was anderes als durch eine, sagen wir mal, menschenfreundliche Art des Witzemachens am Ende zu einer menschenfreundlichen, gütigen, ehrlichen, wahrhaften, liebevollen Entscheidung zu kommen.
Zu Martin Sonneborn muss ich mal kurz nachfragen. Also bei den Kaninchen soll er sozusagen unbedingt ernsthaft abstimmen, aber da gibt es ja schon auch noch sehr viele andere ernste Entscheidungen. Und da ist es aber egal, oder?
Nee, eben nicht. Also so. Das hat mich dann gewundert. Also der Martin hat auch die von mir geschilderte Charakterentwicklung durchgemacht, ich spreche ja manchmal da im Europaparlament, ich mache da so Umweltvorträge, Time is Up heißt die Serie und die findet unter anderem auch manchmal im Europaparlament statt, auch in der Uni Köln, Uni Göttingen oder sonst wo. Und da stelle ich immer die neuesten Umweltmessungen vor. Und der Martin ist wirklich immer, immer, immer ernster geworden. Also der ist sowieso schon immer der ernsteste Mensch gewesen, den ich auf der Erde jemals getroffen habe. Also das ist scheinbar so, dass Leute, das habe ich schon oft erlebt, auch bei Comedians und Witzemachern oder sowas. Ich weiß jetzt nicht so sehr, wie es in eurem Bereich ist, da ist es vielleicht noch ein bisschen anders. Aber die Leute, die wirklich hauptberuflich sozusagen nur Witze machen, also es ist nicht nur Musik und Fröhlichkeit, es ist noch was anderes, die sind oft super, super ernst oder sehr, sehr oft auch depressiv, totales Gedankenkreisen haben die und so weiter. Das ist mir sehr oft aufgefallen. Und bei Martin ist das auch so gewesen, er ist immer, immer, immer ernster geworden und jetzt ist er so ein richtig krasser Mensch geworden, der die Korruption absolut schonungslos, auch auf sich selbst bezogen schonungslos offen stellt. Also deswegen, das ist genau das passiert. Am Anfang sollte das noch sozusagen liebevoll, heiter, freundlich sein, aber es ging einfach nicht. Es war unmöglich und ist dann jetzt also eine tiefschwarze Nummer geworden im Europaparlament.
Ihr habt ja im Stadtrat dann tatsächlich, und wie kann man, also ist nicht, vielleicht nicht aufgedeckt, aber sehr angesprochen, zum Beispiel eine Geschichte, die PR-Agentur für die Ost-West-Achse, die aber 1,5 Millionen Euro bekommen hat dafür, dass sie das Ganze doch schön aussehen lässt im Prinzip. Da habt ihr ja auch durchaus auch einen Aufschlag gemacht, aber das wird ja in eurem Wahlkampf, also es wird ja gar nicht wirklich zur Schau gestellt, weil es wäre ja tatsächlich etwas, was in irgendeiner Art und Weise seriös fast schon wäre. Habt ihr da, also ist das im Prinzip so die Angst, wenn wir zu seriös sind, verlieren wir die Marke, deshalb wird das nicht so nach vorne gebracht?
Nee, überhaupt nicht. Also es gibt wirklich keine Marke, weil bei uns, wie ich vorhin schon angedeutet habe, wirklich jede und jeder macht, was er oder sie will. Wirklich, das wird nicht abgesprochen. Das sind auch teilweise Witze, die manchmal ein bisschen daneben gehen oder so. Nicht oft, aber manchmal. Und das ist dann auch okay, das muss man dann irgendwie aushalten. Also ich finde, das könnt ihr euch auch alle bestellen. Erstaunlicherweise ist die Ratsfraktion neuerdings extrem gut organisiert. Das ist unser Arbeitsnachweis. Und da ist genau so eine Mischung, eine gute Mischung gemacht worden. Da ist tatsächlich sozusagen das, was du darstellst, ist halt eben in total, auch ich bin total erstaunt, absolut druckfehlerfrei, perfektes Layout, ich habe keine Ahnung, was da los gewesen ist. Es war wahrscheinlich die Janja, die Ratsfraktion organisatorisch zusammenhält. Und da ist das mal dargestellt. Und als ich ihn bekommen habe, habe ich dasselbe gedacht wie du, nur sozusagen ein klein bisschen auf der anderen Seite der Mitte oder des Randes der Medaille. Da habe ich gedacht, verdammt, die machen sich ja wirklich so viel Arbeit und dokumentieren es auch noch im Vergleich zu den anderen und machen es transparent. Also deswegen würde ich sagen, Die machen einfach extrem gute Ratsarbeit. Das kann man hier in diesem Arbeitsnachweis, der gratis erhältlich ist bei der Partei, kann man das sehen. Und was die Marke an sich oder Marken angeht, Marken haben wir von der ersten Sekunde an ausgelacht. Also das war das Erste, was wir als Partei gemacht haben. Alle Leute, die die Nase oben haben oder die irgendwie sich dicke machen oder die der Meinung sind, sie wissen es besser als andere, haben wir immer, immer ausgelacht. Jetzt nicht bösartig oder so, sondern einfach nur so, ja, okay, alles klar, ich drehe mich um und rede mit jemand anderem oder mach halt einen Witz darüber. Das war schon immer so. Ich kann ganz schlimmes Beispiel sagen, was leider, wir hätten es nicht ändern können, aber es gab eine sehr große Agentur, die hat uns angeboten für einen Millionenbetrag, also nicht nur das vergleichsweise kleine Ding, was du da geschildert hast, bestimmte Dinge öffentlich als Marke zu sagen und dann würden wir mehr Stimmen als die AfD kriegen. Und das war auch ernst gemeint, das war auch eine echte Agentur und das war echtes Geld und das war alles ernst gemeint hinter den Kulissen. Und es stellt sich raus, das hat dann die grauenhafte Partei tatsächlich übernommen. Und deswegen trauen die sich auch immer, diese Slogans rauszuballern, weil die genau wissen, dass das vorher jahrelang abgecheckt wurde, wie du am besten so eine Marke aufbauen kannst. Also mit Marken haben wir nichts zu tun. Außer natürlich mit Kölnisch Wässern. Zum Beispiel mit dem, was ich gerade hochhalte. Im Podcast hört man es ja nicht. Es gibt aber sehr viele gute Kölnisch Wässer. Die unterstütze ich alle und verteile die weltweit. Und da bin ich Markenbotschafter für Kölnisch Wasser.
Vielleicht nochmal zurück zum Buch. Ich habe das natürlich aufmerksam gelesen und würde jetzt gerne mal zwei Beispiele nennen für Anträge, die dann die Fraktion eingebracht hat. 2022 zum Beispiel, da hat die Partei dann im Stadtrat in der Ratssitzung den Bau von Kolossos beantragt. Das sollte eine mehr als 350 Meter hohe Kolossalstatue sein, die über dem Rhein stehend die Innenstadt mit dem Stadtteil Deutz städtebaulich verbindet. Oder im Oktober 2022 gab es dann den Antrag, Großbauprojekte zu sprengen. Diese Anträge werden sofort abgelehnt von den anderen Parteien. Kurioserweise. Aber also, was soll das, außer sozusagen dem Rat Arbeit zu machen?
Gut, wie viel Arbeit da man auf andere Weise wirklich sparen könnte, das ist mal ein anderes Thema. Ich kenne das aus Nachbarstädten, wo zum Beispiel der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin auch was zu sagen hat. Hier in Köln ist das ja nicht der Fall. Die korrupte Verwaltung macht ja alles selbst. Und du bist ja quasi nur der Clown da an der Spitze, ob du willst oder nicht. Also selbst wenn du gar keiner sein möchtest. Ich bewundere die Frau Reker. Wie die Frau Reker das durchgehalten hat, wirklich, wirklich. Ich habe keine Ahnung, wie die das durchgehalten hat. Die muss ein Herz aus, also im guten Sinne jetzt, nicht im schlechten Sinne, im guten Sinne aus Eisen und Stahl haben. Ey. Ich wäre durchgedreht an ihrer Stelle. Und da ist das so, dass zum Beispiel dann auch mal stramm die Ratssitzungen geführt werden und vor allen Dingen, dass auch ernsthaft gegen Korruption vorgegangen wird. Das sind ja zwei Sachen, die in Köln überhaupt nicht passieren. Es ufert alles aus, durchaus karnevalistisch, okay, das ist das eine. Und das andere ist, dass halt ständig sichtbar schwachsinnige und korrupte Anträge vorher abgesprochen, natürlich durchgewunken oder eben auch besprochen werden. Also ich denke, diese, sagen wir mal, winzigen Störungen, die sind wirklich eher wie das Glitzern auf dem Wasser. Aber man sollte sich mal um das Wasser kümmern und nicht so sehr um das Glitzern. Aber du hast schon recht, das ist natürlich gewollt, dass wir wollen schon stören. Also wir wollen jetzt nicht auf einmal die so wie die Voltis, wollen wir nicht auf einmal so eine gemütliche, nette Partei werden, die dann auf einmal jegliche Coolness verliert, ne?
Neulich hat der Stadtanzeiger die Partei im Wahlkampf auf dem CSD begleitet und ich würde gerne mal eine Passage vorlesen und da können Sie ja gerne sagen, ob Sie das auch so wahrgenommen haben oder ob das eine falsche Wahrnehmung in Ihren Augen war. Da ist nämlich Ihrem Vize, wir haben den ja eben schon besprochen, dann rausgerutscht, wie es im Stadtanzeiger heißt, heute nehmen wir es ernst. Ja? Und dann zitiere ich aus dem Artikel.
Das ist ernst, hat er gesagt. Ne?
Genau, die Parteimitglieder tauschen hektische Blicke aus. Es wird schon wieder staatstragend, sagt Benecke schnell. Wie kann das hier ernst sein, fragt er und zeigt auf den Hut eines Parteikollegen, auf dem ein pinker Paillettenpenis gestickt ist. Der Hut wird noch öfter als Mittel gegen die Seriosität eingesetzt. Bitte einmal aufklären, sozusagen. Ist ernst sein in der Partei tabu oder wo setzen Sie dann, wenn es hart auf hart kommt, dann diese Clownsmaske auch mal ab?
Also deine wirklich super Redakteurin, ohne Geschleime, ohne Humor, die hat das wirklich super gemacht. Die hat sich embedded Journalist, die ist wirklich sehr, sehr lange da geblieben, ist pitchnass geworden. Die hat das wirklich super gemacht, echt. Und der Artikel, da stimmt jedes Wort, das hat sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Sie hat natürlich nur kleine Schlaglichter logischerweise in dem kurzen Artikel beobachten können. Aber es ist so, dass die Unterströmung in der Partei ist immer grundsätzlich ernst. Deswegen hat der Aaron wahrscheinlich auch gesagt, sozusagen, wir sind die Ansprechpartner für die Enttäuschen und so weiter. Da haben wir ja vorhin schon drüber geredet, aber grundsätzlich ist das bei uns alles ernst. Wir möchten insbesondere, dass die Welt ehrlich und transparent wird und dass dieses Verlogene und Korrupte wirklich aufhört. Nicht nur Geschwätz, nicht nur Blabla, nicht nur Forderungen, wo hinterher alle klatschen und gar nicht mehr wissen, was derjenige gesagt hat, sondern beweisbar durch sowas, wie diesen, ich halte gerade den Arbeitsnachweis hoch, kann man im Podcast nicht sehen, beweisbare, transparente, ehrliche Arbeit. Das ist die Folie, auf der das alles läuft. Und deswegen ist das richtig berichtet. Ich habe tatsächlich dann gesagt, um die Ernsthaftigkeit da ein bisschen abzubiegen, weil der Olaf Schlösser aus Dortmund, der ist mein echter Stellvertreter im Vorstand NRW, der hatte sich in so eine Palettenmütze, hatte der sich diesen Penis reingemalt, also indem man die Paletten umgedreht hat. Und trotzdem wäre mir das egal. Also wenn jetzt alle mal total ernst sein würden, wäre es mir auch egal. Nur das ist unmöglich. Also ich lade alle mal ein, zum Landesparteitag der Partei zu kommen. Das ist also, und dann zu versuchen, ernst zu sein. Also ich habe mehrere YouTube-Videos dazu im Netz. Das ist ein lupenreines Irrenhaus. Also ich habe noch nie in meinem Leben so viel gelacht wie bei Parteiveranstaltungen.
Aber wenn ich da kurz dann eingrätschen darf, wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, es muss ja trotzdem irgendwie so eine Art, wie soll man jetzt sagen, wahrscheinlich ein Programm oder eine Marke sowieso nicht, aber es muss ja irgendwelche Leitplanken geben. Wer soll in die Partei, wie, was, wohin wollen wir? Es muss ja oder ist es einfach nur, also der Irrsinn, den du sagst, der aber trotzdem darüber stehend Transparenz und Ehrlichkeit in der Politik, aber das ist ja alles sehr, das ist ja sehr, sehr Meta. Wie muss ich mir das vorstellen?
Also jetzt ganz praktisch, wenn dir das zu Meta war, also mir war das jetzt gar nicht zu Meta. Also oder
nee, ich meinte, als Meta das, was du gesagt hast, für Ehrlichkeit in der Politik, aber das ist ja jetzt ein bisschen wenig als Speck sozusagen.
Also für mich ist das sehr, sehr viel. Da haben wir verschiedene Ansichten. Also normalerweise ist das so, jeder kann reinkommen. Wir sind ja die mitgliederstärkste Partei in Deutschland, so viel wir das wissen. Und das ist uns auch egal. Und dann manchmal machen wir so einen Aufruf, wie wäre es mal mit Mitgliedsbeitrag bezahlen und so, macht aber fast niemand. Also das ist alles, das nehmen wir nicht alles so ernst. Und dann sortiert sich das sehr, sehr schnell von selbst raus, weil diejenigen, die eben vor Ort irgendwas Gutes machen, das kann sein, Stände haben, mit Leuten reden. Also zum Beispiel eine interessante das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Hier in Köln hat der Vorsitzende öfter mal Lärmdemos organisiert, also Demos gegen Lärm. Das heißt, wir nehmen dann riesige Musikboxen, die man bis 12 aufdrehen kann mit, und demonstrieren dann am Brüsseler Platz und am Heumarkt, wo das Weinfest nicht mehr sein darf, gegen Lärm, indem wir super laut Lärm machen. Dann kommen immer so, das dauert dann so eine Stunde, dann kommen schon viele, also schon so ein Mannschaftswagen, Polizei und nochmal vom Ordnungsamt auch nochmal 10 Leute. Und dann sagen wir denen, das ist eine angemeldete Demo, wir demonstrieren hier gegen Lärm. Und dann sagen die, ja, aber sie können doch nicht super so einen Lärm hier machen. Dann sagen wir, ja, wir können ja auf der Demo machen, was wir wollen, das ist ja Demonstrationsfreiheit. Und also kommt gerne mal hin zu unseren Lärmdemos, die sind also gegen Anti-Lärm-Lärmdemos, und so funktioniert das. Und wer da mitmacht, macht halt mit, und wer nicht mitmacht, macht nicht mit. Ist völlig egal. Wir haben zum Beispiel auch sehr, sehr beliebt hier in Köln, das ist eigentlich fast das beliebteste, Bierpong. Da besetzen wir dann die Plätze und spielen Bierpong, und wenn dann einer will, dass wir es nicht machen, dann sagen wir, das ist aber eine angemeldete Demo. Dann sagen die, das ist doch keine Demo, Bierpong zu spielen. Dann sagen wir, ja, das entscheiden wir. Und da sortiert sich das halt raus, wer mitmachen will und wer nicht mitmachen will. Ich habe ja schon gesagt, die Durchlauferhitzerzeit ist relativ kurz. Wir entscheiden das gar nicht, und wohin es gehen soll, ist, wie gesagt, auch wenn der das im ersten Moment jetzt vielleicht komisch vorkommt, ist einfach das Genannte. Also vernünftige Entscheidungen, die den Menschen wirklich messbar was nützen und nicht nur Gelaber sind am Ende des Tages. Und wo man dann das Gegenteil sagt und dann sagst du, ja, ach ja, das war ja vor 10 Jahren. Dann so, ja, witzig, machst du das mit deiner Ehe auch so? Ne? Ja, das war vor 10 Jahren. Also, ja, ich weiß nicht.
Sie kennen mich, kann man auf Ihren Wahlplakaten in Köln lesen. Und tatsächlich muss man ja sagen, das stimmt. Also keiner der anderen Kandidaten ist bekannter als Sie. Der Stadtanzeiger hat das ja vor wenigen Wochen in seinem Köln-Check durch eine repräsentative Forsa-Umfrage herausgefunden.
Die auch in der sehr guten Rundschau erschienen ist.
Jawohl. Danke für den Werbeblock für die Rundschau. Sehr nette Kolleginnen und Kollegen dort. 36% der befragten Kölnerinnen und Kölner kannten sie. Jetzt ist natürlich Vorwurf Nummer 1, wenn man sich dann mal so umhört, auch bei den anderen. Ja gut, kein Wunder, so ist das dann halt, wenn man ein prominentes Gesicht findet, das dann von den Plakaten lächelt, in der Hoffnung, dass die Leute die Partei wählen, weil sie den Marc Benecke halt ganz cool finden. Wie lautet Ihre Verteidigung?
Wählt mich. Ihr kennt mich. Finde ich gut.
Und das okay. Deine Mutter hört.
Ah, ja. Auspiepsen.
Da steckt natürlich der weitere Vorwurf drin, dass man dann sagt, der wird ja eh nie OB, der könnte ja auch nie im Stadtrat sitzen, sich in die Niederungen der Politik wählen, der grinst wirklich nur vom Plakat.
Verstehe. Nee, da haben wir auch schon erlebt, so ähnlich wie ich das jetzt schon in mehreren Beispielen angedeutet habe, also das ist schon mehrmals passiert, dass Kandidaten, also die Fünf Sterne in Italien und eine Partei ganz, ganz oben im Norden, im nördlichen Europa, da sind auf einmal solche Kandidaten, die, wo man dachte so, wo die anderen so rumgeätzt haben und sich für besonders schlau und wichtig gehalten haben. Das ist ja wirklich ekelerregend in diesem Wahlkampf hier. Ne? Also ich will das jetzt nicht ausführen, aber da halten sich also viele von den anderen Mitbewerbern und Mitbewerberinnen für viel besser und äußern dann sowas dir gegenüber, was ich schon wirklich extrem schäbig finde. Aber egal, geht mich nichts an. Können sie ja ruhig machen. Und die sind dann tatsächlich Bürgermeister oder Bürgermeisterin geworden oder haben hohe Ämter besetzt und haben das sehr gut gemacht. Die haben nur irgendwann, wenn die Legislaturperiode war, haben sie teilweise dann aufgehört, weil sie gesagt haben, okay, also es ist unmöglich, dieses komplett aus Lüge und Bestechung bestehende System durch etwas Positives, Menschenfreundliches besser zu machen. Aber die Politik, die gemacht haben, ist in allen Fällen gut gewesen. Könnte auch alle googeln. Also da, das nimmt man in der Partei in Kauf, dass man dann aus Versehen oder nicht gewählt wird. Ne?
Aber für die Niederung der Kölner Lokalpolitik im Stadtrat hätten sie ja wirklich keine Zeit. Ne? Sie haben ja mehrere Berufe gleichzeitig. Also das wird schon nicht passieren, oder?
Ich meine, ich war auch noch nie in einer Ratssitzung. Also da habe ich ja meine Leute für. Ne? Aber trotzdem, ich mag das ja. Also ihr könnt ja mal gucken, ich habe einen eigenen Kanal, wo ich Zeugs vorstelle aus dem Severinsviertel, also den Wringstreff, wo die Menschen essen können und sich beraten lassen können, die entweder kein Obdach haben oder nicht wissen, wie man mit anderen Leuten redet oder psychische Störungen haben. Oder da auch habe ich auch schon erlebt, einfach aus Gründen, die sie nicht erklären können, dann auf den Türvorleger drauf kacken und aber einfach sitzen bleiben, ruhig und auch jetzt nicht irgendwas machen halt und dann muss man mit denen reden und so. Für Housing First, wo hier was in Köln läuft, dass man sagt, erst braucht man eine Wohnung, dann kann man versuchen, sein Leben umzukrempeln oder aber auch mit Leuten, die einfach von früher erzählen, zum Beispiel, es ist auch bei YouTube in meinem Kanal, da ist einer, der erzählt, hier unten wurde HRS, das große Hotelportal, gegründet. Guck mal hier, das war hier in dem Laden drin, das weiß ich noch. Ach, und hier war das Bordell. Und dann sage ich, ach stimmt, das ist ja ein Hafenviertel, die Südstadt eigentlich. Ist ja klar. Und dann hat er gesagt, ja klar, was meinst du denn? Das ist ja, da kommt das ganze ursprüngliche Rotlicht her und auch dieses Urwüchsige. Und der hat dann auch erzählt, zum Beispiel Kölsch ist eine Erfindung aus der Nachkriegszeit. Kein Mensch hat Kölsch getrunken, als er ein Kind war. Die Leute haben Pilz und Alt getrunken in der Kölner Südstadt. Und ich so, sagst das in die Kamera jetzt rein? Und er so, ja klar, ich war ja hier, ich habe ja hier gelebt, ne, und so weiter. Er hat auch, konnte jede Kneipe aufzählen, die da war. Und ich so, wow, also Niederungen gibt es für mich nicht. Für mich gibt es nur interessante Dinge.
Wo du gerade interessante Dinge sagst und auch schon so den ein oder anderen Fakt über die Stadt rausgehauen hast, wir haben für jeden der Kandidaten und Kandidatinnen, der hier zu Gast ist, uns auch überlegt, wenn man Oberbürgermeister oder Oberbürgermeister der Stadt Köln werden möchte, sollte man die Stadt ja auch kennen. Deshalb würden wir gerne ein kleines Köln-Quiz mit dir veranstalten. Es sind aber auch nur drei Fragen.
Nee, ist kein Problem. Let's go.
Erste Frage. Welches Veedel hatten die meisten Einwohner und Einwohnerinnen? Also wo wohnen die meisten Menschen?
Das ist knifflig. Ich meine, man könnte natürlich, gut, im Hahnwald war noch nie jemand. Zumindest kein normaler Mensch.
Ich sage auch Menschen. Nein, ich
kann nicht mehr. Oh, piep.
Wir reden tatsächlich über Veedel, nicht über Bezirk, weil da gibt es ja auch Überschneidungen teilweise.
Ah, ja,
ne?
Das ist
also wir machen es kompliziert.
Das ist echt schwierig. Ganz ehrlich, okay, ich würde mal sagen Innenstadt oder Chorweiler vielleicht, eins von beiden. Das
ist nicht unter den Top 4 beides.
Ja. Was ist es denn?
Mülheim. Mhm. 43.000.
Ja, stimmt. Mhm.
Dann Ehrenfeld, Neu-Ehrenfeld und Nippes.
Neustadt Süd.
Neustadt Süd, stimmt. Wieso habe ich hier ein Neu-Ehrenfeld? Ich kann meine eigene Handschrift
nicht mehr sehen. Das ist ein Knüfchen. Ne? Das ist ein Knüfchen. Ne? Also das ist eine schwierige Frage gewesen. Ja.
Frage Nummer 2. In welchem Jahr wurde die erste Kölner U-Bahn-Strecke eröffnet? Es gibt auch Gummipunkte für die alternative Antwort. Welcher Bereich war das denn damals? Also Jahr oder Bereich? Schätzen.
Ich bin großer Zugliebhaber. Ich komme auch gerade von 200 Jahren Dampflokverkehr in England. In Deutschland ist ja die erste Dampflok erst 10 Jahre später gefahren. Aber so ÖPNV, Straßenbahn. Ich habe auch ein schönes Video übrigens vom KVB-Orchester gemacht. Könnt ihr euch auch bei YouTube angucken. Das ist auch super geil. Aber Habe ich absolut keine Ahnung. Weil ich kenne, das Problem ist, ich kenne diese sehr alten, also ich könnte jetzt sagen, welche die älteste Subway-Station in London ist, Baker Street und so weiter, aber ich bin wahrscheinlich zu sehr in der Vergangenheit.
Wir können uns ja mal annähern, vor oder nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ey, wirklich, ich weiß es wirklich nicht, keine Ahnung. Okay.
Also dann lösen wir hiermit auf.
Ja, Tram gab es natürlich vor dem Zweiten Weltkrieg schon,
klar. U-Bahn-Strecke.
Ach so, nee, weiß ich
nicht. Ja.
Es war auf jeden Fall nicht die Nord-Süd-Bahn. Das
kann ich nein, sagen. Nein. 1968 und es handelte sich um den Abschnitt Dom Hauptbahnhof bis Friesenplatz.
Wow, so schöne Strecke. Ja, weil, nee, tatsächlich, das ist wirklich so, ich steige am Friesenplatz aufs Rennen, jetzt so lustig, sogar meine Frau lacht. Nee, weil, nee, tatsächlich, weil meine großen Wahlplakate lasse ich am Neumarkt aufhängen. Für mich schlägt da der Tetz von Kölle am Neumarkt, egal ob einem es gefällt oder nicht. Nee, ich mag es, weil wir da gerne ins Kino gehen. Am Friesenplatz sind ja so viele Kinos, wenn man da aussteigt, deswegen ist das wirklich eine schöne Strecke.
Ich stelle fest, wir haben auch, es sind wirklich spezielles,
nee, ich find das
spezielle
gut.
Fragen. Die, für dich als Nicht-Biertrinker vielleicht trotzdem schwierig. Das älteste noch existierende Gasthaus in Köln. Der Name oder in welchem Jahrhundert?
Jetzt das wollen natürlich alle den Lommi hören. Älteste im Sinne von nicht zerbombt oder?
Älteste von, also ob es mal zerbombt war und. Älteste
dokumentierte.
Ach so.
Es darf auch zwischendurch was damit passiert sein.
Also, das erste, was dokumentiert ist.
Aber es gibt es immer noch. Also, das ist.
Ja.
Genau.
Also, Lommi war es nicht. Obwohl es da so aussah. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, als er noch gelebt hat.
Ich finde, wir klauen kurz ein Konzept. Du kannst auch den Publikumsjoker befragen.
Ah ja, wir machen einen Publikumsjoker.
Hat hier einer eine Idee? Ja, bitte.
Einfach reinrufen.
Bitte? Oh, das ist sehr romantisch. Aber immer alle Kuhberg ist es auch nicht.
Sion ist
ja, ich weiß, wer da gerade gerufen hat. Das ist außer Konkurrenz. Das gilt nicht.
Das könnte aber schon sein.
Ja.
Doch, stimmt.
Ja.
Ich hätte sonst noch, also ich hätte ganz mutig noch auf die Schreckenskammer getippt, aber das ist natürlich Quatsch. Ne?
Nee, Sion
also,
stimmt tatsächlich.
Ja.
1318.
Mhm. Ja. Wer hat das gesagt? Chris, was geschenkt. Hier, du kriegst den Kuli.
Das ja. Regeln wir später, würde ich sagen.
Das regeln wir später.
Wir sind also, nämlich jetzt,
den Kuli.
Wir sind...
Ah, okay.
Er braucht keinen Kuli mehr, sagt er. Na gut, dann will ich vielleicht jemand anders nachher den Kuli haben. Aber wir kommen jetzt zum Schluss und jetzt mal ohne jeden Gag. Warum sollte man Marc Benecke am 14. September wählen?
Habt ihr eigentlich sehr gut gefragt und
nochmal Zusammenfassung.
Also ich möchte über die anderen Kandidaten, Kandidatinnen wirklich nichts sagen. Also jetzt wirklich nicht. Also einfach so, weil finde ich beknackt. Aber in den sehr vielen Stadtparlamenten, die ich gesehen habe und auch aus den genannten Gründen, die ich vorhin schon geschildert habe, dass eine unerwartete, also besonders unerwartete Person auf einmal zumindest hier in Köln, wie gesagt, nur sehr minimale Eingriffsmöglichkeiten hat, aber in anderen Städten mehr. Das lohnt sich und hat extrem starke Verbesserungen in den betreffenden Städten nach sich gezogen. Das ist der einzige Grund. Und die Verbesserungen waren absolute, totale Ehrlichkeit, absoluter, totaler, schmerzfreier Arbeitsnachweis, absolutes, ehrliches Reden mit den anderen und nicht nur hinter den Kulissen verhandeln und freundlich gucken und hinterher ein rostiges Messer in den Rücken stecken und vor allen Dingen die fucking Verwaltung endlich mal dazu bringen, dass sie auch mal das macht, was die Bürgerinnen und Bürger wollen und nicht, was sie selber wollen. Also nichts gegen den Großteil der Verwaltung. Ne? Also 99% davon sind super. Aber der eine Prozent, der da ständig diese Fäulnisprozesse und Zersetzungen und Zerstörungen durchführt, der ist einfach nicht okay. Und das muss auch mal möglich sein, dass man dann sagt, okay Leute, ihr führt jetzt seit so langer Zeit so tiefe Zersetzungen durch, jetzt reicht's einfach mal. Jetzt passiert mal was. Also nicht so in diesem hier, wie du gesagt hast, nicht so wie in den USA, ne? so faschistisch, sondern wirklich, dass man einfach mal wirklich transparent macht, was los ist, wirklich die Bürgerinnen und Bürger mal einbindet und sagt, okay, wollt ihr euch das wirklich noch weiter gefallen lassen? Ne, weil die vorher das ja oft auch nicht mitkriegen, sondern wieder dieses, wie bei dem Tunnel, was du da erzählt hast, dann werden die nur mit irgendwelchen Schmalz und Lack überzogen und dann am Ende vergessen es wieder alle, weil wieder was Schlimmes passiert ist. Also das ist meiner bisherigen Erfahrung nach der einzige Grund. Mir persönlich ist das vollkommen egal. Aber wenn die Menschen einfach mal sehen wollen, wie das total grundsätzlich anders wäre, können Sie es mal ausprobieren. Wenn Sie keinen Bock drauf haben, wählt wen anders.
Vielleicht noch ein allerletztes Mal. Alles das, was du jetzt gesagt hast, das steht ja nicht irgendwo. Woher sollen die Leute das wissen?
Also das ist eben, das hattet ihr ja schon mehrfach angedeutet.
Aber nochmal pointiert, also weil das ist ja wirklich...
Jeder, der zu uns zu einem Stand kommt, auf eine Demo kommt, mit uns redet, eine E-Mail schreibt, sich den sehr guten Arbeitsnachweis bestellt, von mir mit Geld nicht bestochen wird und so weiter, Sticker bekommt, besonders den Anwohnernerven-Sticker und so weiter, der sollte das merken. Und wer es nicht merkt, auch kein Problem.
Dann sage ich jetzt vielen, vielen Dank für das Gespräch, Marc Benecke, Oberbürgermeisterkandidat der Satirepartei, Die Partei.
Und es gibt Geschenke. Dankeschön. Dankeschön.
Wir sind gespannt, was sich die Partei bis zum 14. September noch alles einfallen lässt. Stichwort Make Ports Ports Again. Da gibt es ja am 1. September eine große Diskussion nochmal. Vielen Dank an das tolle Publikum und natürlich an die Kölner Wohngemeinschaft für die sehr freundliche Gastgeberschaft. Hätte ich auch gerne nochmal einen großen Applaus.
Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie bis zum Ende der Folge dabei geblieben sind. Wenn Sie den Podcast Talk mit K mögen, dann abonnieren Sie ihn gerne kostenfrei bei einer Plattform Ihres Vertrauens, zum Beispiel Spotify oder Apple oder Deezer. So verpassen Sie nämlich keine neue Folge. Der nächste Talk erscheint wie immer donnerstags um 7 Uhr morgens. Machen Sie es gut bis dahin und ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören.